Ich sehe große Zusammenhänge. Das ist Fluch und Segen. Ich sehe rote, also aufploppende Punkte und rote Fäden, wo andere noch nicht mal wussten, dass da Land ist. Das sehen viele als Stärke und das ist aber in solchen Momenten ein Problem, weil ich dann auch vom Thema ablenken könnte und vielleicht die anderen gar nicht mehr folgen können.
Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Tirok.
Und das bin ich. Hast du die letzte Folge meines Podcasts gehört? Ich hoffe mal ja. Wenn nicht, empfehle ich sie dir, hör sie dir auf jeden Fall noch einmal an. Es geht nämlich um die Kraft der Interviews. Was kann also alles passieren, wenn wir wirklich gute Interviews führen? Mit der Reichweite, mit unserer Expertenpositionierung, was passiert mit unserem Netzwerk, was passiert auf Social Media, was passiert mit unserem Newsletter und am Ende natürlich auch, was geschieht mit unseren Kunden und mit unseren Neukundinnen. Das ist ziemlich krass und das macht dabei auch noch sehr viel Spaß und deswegen empfehle ich dir die Folge auf jeden Fall, dir diese noch einmal anzuhören. Ich kann und möchte wirklich alle motivieren, sich zu trauen, Interviews zu führen, aber natürlich nicht irgendwie Interviews zu führen, denn wenn wir diese Power, von der ich eben gesprochen habe, für Interviews, für unseren Podcast und für unser Business wirklich nutzen wollen, dann müssen wir sie halt auch richtig nutzen. Dann müssen wir halt auch richtig gut sein. Von der ersten bis zur letzten Minute, also besonders in den ersten Minuten, weil wir wissen ja, dass die ersten Minuten so entscheidend sind, weil unsere ZuhörerInnen entscheiden, bleibe ich dran oder skippe ich vielleicht und gehe in einen anderen Podcast, der am Anfang mehr verspricht. Die meisten, die Interviews führen, machen das halt sehr aus dem Bauch heraus. Und das kann ich natürlich auch verstehen, weil die wenigsten es gelernt haben und natürlich auch keine journalistische Vorbildung mitbringen. Und auch wenn sich das noch so stimmig anfühlt, dass man sagt, wieso, das sind doch ganz nette Gespräche, wir nutzen einfach nicht das ganze Potenzial, was in deinen Fragen stecken könnte und vor allen Dingen, was eben auch in deinem Gast steckt. Aus dem Bauch heraus bleibt halt immer irgendwie so ein bisschen im Mittelmaß. Ich vergleiche das gerne mit dem Klavierspielen, wenn dort ein Klavier oder ein Flügel steht, dann setzen sich ja automatisch immer Leute dran. Das hast du auch schon mal beobachtet, vielleicht hast du es auch selber schon mal gemacht. So, wenn man jetzt nicht spielen kann, was macht man? Man klimpert so ein bisschen auf den Tasten rum, es kommen also Töne raus, ja. Aber es kommt natürlich nichts Vernünftiges bei raus. Bin ich ein bisschen musikalisch, dann gelingt es mir vielleicht auch so den Flohwalzer zu spielen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein typisches Lied, was man am Klavier gerne mal irgendwie runterklimpert. Aber wirklich klimpert. Wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gibt, dann klappt es vielleicht sogar einhändig mit Pour Elise oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Aber Musik machen, also wirklich Klavier spielen, dass es sich schön anhört, dass es Menschen begeistert und berührt, das können wir doch erst, wenn wir es wirklich gelernt haben. Und damit meine ich jetzt nicht, wir müssen Musik studieren, überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie zur Berufsmusikerin oder zum Berufspianisten ausgebildet werden müssen. Das ist ein Denkfehler. Nein, nein, es geht mir nur darum, dass man es lernt. Zwischen ich kann es gar nicht und ich bin meisterhaft und gebe Konzerte in der Elbphilharmonie ist halt eine ganz, ganz große Bandbreite. Und darum geht es mir. Absolut. Ich meine, es gibt ganz viele Menschen, die wunderschön und wirklich berührend Klavier spielen können und es aber auch einfach nur als Hobby machen oder im Privaten machen. Und das ist einfach ganz etwas ganz Großartiges. Und ich weiß natürlich selbst, wie schwierig so ein Anfang beim Interview sein kann. Also wenn man die ersten Interviews führt oder wenn man noch davor ist oder die ersten geführt hat, man weiß nicht genau, wie viel Recherche ist denn jetzt wirklich nötig. Dann sitzt man irgendwie da zu lange oder eben zu wenig. Wie eröffne ich eigentlich so einen Podcast? Wie sieht das Opening aus? Wie stelle ich den Gast vor? Wie stelle ich den Gast die erste Frage? Was bedeutet eigentlich gute Fragen? Und was bedeutet es, einen roten Faden zu haben, von dem ja alle sprechen? Und was heißt es, Storytelling im Interview zu machen, ist auch so ein Punkt, über den alle reden, aber die wenigsten können erklären, um was es da eigentlich wirklich geht. Oder auch solche Sachen, wie komme ich selber zum Wort, wenn ich ein Interview führe? Darum geht es ja auch. Wir wollen uns ja auch in unserer Expertise zeigen, natürlich im eigenen Podcast. Das gehört alles dazu und das ist natürlich alles lernbar. Genau diese Punkte unterrichte ich wieder in meiner Masterclass, die am 18. September startet. Und wenn du mehr wissen möchtest dazu, es gibt jetzt schon einmal einen ersten Einblick, dann trägst du dich am besten in die Warteliste ein. Dort bekommst du nämlich auf jeden Fall den besten Preis für ungefähr 36 Stunden und dann schließe ich den Verkauf für die Warteliste wieder und dann dauert es wieder ein bisschen, bis man den Kurs dann eben auch buchen kann. Deswegen lege ich es dir wirklich am Herzen. Es ist eine gute Idee, sich dort einzutragen. Es ist ja auch komplett unverbindlich. Vielleicht bist du auch nur neugierig. Ist auch in Ordnung. Dann dann kannst du dich auch eintragen. Und demnächst erzähle ich dazu mehr. Und weil ich es nicht nur liebe, Interviews zu unterrichten, sondern liebend gerne Interviews führe, darf ich dir jetzt Anke vorstellen. Anke Lambrecht hat ein wunderbares kleines Produkt auf den Markt gebracht, was hier neben mir liegt und mir meine Arbeit wirklich vereinfacht. Und genau über dieses kleine Produkt sprechen wir. Dieses Produkt ist aber nur the cherry on the cake. Es geht um ganz andere Dinge, die Anke mit ihren Kundinnen macht. Anke ist Business-Strategin für SolopreneurInnen und auch für UnternehmerInnen, die mit ihrem Business wachsen wollen, aber kein großes Team dabei beschäftigen wollen. Also eigentlich bin ich genau die Zielgruppe. Warum sie das kann? Weil sie seit 15 Jahren Menschen in ihrem Business unterstützt und aus all diesen Erkenntnissen das Greifsystem entwickelt hat. Darüber reden wir natürlich heute auch. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch, weil Anke mit so viel Energie und Ideenstärke unterwegs ist, dass es immer eine große Freude ist, sie zu treffen. Und sie hat einen eigenen Podcast. Das erzählt sie uns aber jetzt gleich selbst. Viel Spaß mit Anke Lambrecht und mir. Anke, als allererstes müssen wir unbedingt über das Podcast-Takeover sprechen. Du hast ja meinen Podcast, gekapert. Und hast dankenswerterweise die 99. Folge selber gemacht. Erzähl mal aus deiner Perspektive, wie war das?
Der aufregendste Moment für mich war, als du mich gefragt hast, ob ich das machen würde. Das war so, ja! Und dann so, fuck. Kannst du das überhaupt? Und jetzt von Markus Thiering, okay, und dann dachte ich, nee, doch, das kriegen wir hin. Und dann ging es eigentlich sofort los. Und es war für mich total spannend, das aufzunehmen, als ich die Episode aufgenommen habe. Ich habe im Kopf ein Publikum gehabt, von dem ich ja nicht wusste, welches Publikum es ist, aber mich da rein zu versetzen, zu wem spreche ich jetzt, das fand ich total spannend. Und dann war die Episode im Kasten, da war es nochmal aufregend, dir das zu schicken. Da dachte ich, oh, wer weiß, was jetzt kommt. Und als das Ding ist abgenommen, fertig, dachte ich, oh, wow, das ist fast so ein Ritterschlag. Ja. Und dann habe ich aber nochmal gedacht, oh krass, aber spannend ist doch jetzt eigentlich, wie sieht es dein Publikum? Mhm.
Also ich habe schöne Reaktionen bekommen, die Leute sind überhaupt von der Sommer Edition, sollten wir auch gleich nochmal drüber reden, sind sie sehr begeistert, weil es eben mit viel Leichtigkeit und mit so einer Dynamik und mit so einer Kurzweiligkeit daherkommt. Also ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Move. Das Podcast Takeover sorgt immer für Überraschungsmomente. Das finde ich total schön. Also auch auf Social Media, auf LinkedIn ist mir das aufgefallen, dass die Leute gesagt haben, was eine coole Idee. Und dann kamen aber auch solche Kommentare wie mutig. Ich finde es überhaupt nicht mutig, weil ich meine, ich hätte nicht dich gefragt, wenn ich nicht hundertprozentig sicher gewesen wäre, dass das eine schöne Geschichte gewesen wäre. Also das ist alles ganz gut gelaufen. Aber das, was du gerade gesagt hast mit der Zielgruppe, mit den Hörerinnen und Hörern, das finde ich, ist tatsächlich die Herausforderung. Ich habe ja die Erfahrung vor einem Jahr gemacht bei Michael Zuholl, der hatte mich gebeten, einen Podcast-Takeover zu machen. Und da habe ich das auch gemerkt. Auf einmal steht man vor einer imaginären Gruppe, also weil wir sie ja nicht sehen, und kennt die gar nicht. Und das finde ich tatsächlich, das ist die Challenge, ne?
Ja, und mich hat es aber, und das, ich bin erstaunlich schnell da reingekommen. Also mir ging es, hat auch beruhigt, der Markus hätte ich nicht gefragt, weil er dir das nicht zutrauen würde. Also dann dachte ich, okay, dann machen wir jetzt einfach. Und weißt du, ich bin in eine Rolle gekommen, eine alte Rolle als Trainerin. Wenn ich das erste Mal vor einer fremden Gruppe stehe, dann habe ich meistens damit gespielt, dass ich mir mental das Vertrauen des Auftraggebers geholt habe. Mhm. So, und so war das jetzt auch irgendwie. Ja, deswegen war es nicht ganz so kalt für mich.
Guter Hint, kann man sich gut merken, sich da das Vertrauen des Auftraggebers als Brücke zu nehmen und sozusagen darüber zu gehen. Du hast ja selbst einen Podcast, du bist auf YouTube unterwegs, du hast selbst einen Podcast, dein Podcast heißt Greifwerk, kleine Unternehmen gestalten die Welt von morgen. Mhm. Toller Untertitel, war der schon immer da?
Als ich den Podcast neu gestartet habe, habe ich ja mit Gordon gestartet. Und ich bin ja so super unkreativ, was Namen betrifft. Und sagte, ja gut, du nennst es bitte den Greifwerk-Podcast. Okay. Und du, der Untertitel ist meine Vision, die ich rausgebracht habe. Die ich nochmal, wann denn jetzt eigentlich, hol mich kurz ab. Ich glaube, in diesem Jahr nochmal geschärft habe, um endlich mal klar auf den Punkt gebracht habe. Nach draußen kommuniziert habe, mein Selbstverständnis. Und dann sagt Gordon, tja, und das muss da rein. Okay.
Finde ich super, finde ich deswegen super. Und ich glaube, wir hatten uns auch darüber ausgetauscht. Ich hatte ja am Anfang meiner Summer Edition, ich glaube, das war sogar die Episode 1, habe ich ja das Thema Titel des Podcasts thematisiert und habe da ja mich auf einen amerikanischen Kollegen berufen, der sagt, es ist ganz wichtig, dass man beim Titel eigentlich sofort weiß, was in dem Podcast drin vorkommt. Und kleine Unternehmen gestalten die Welt von morgen. Ich meine, das ist sozusagen wirklich auf den Punkt gebracht und deswegen gefällt mir das sehr gut. Fiel mir nur so ein, wollte ich kurz mal loswerden. Du bist auch im Sommer-Edition-Modus, ne?
Du bist ja schuld.
Ich glaube, das musstest. Du hast schon vorher den Summer-Vibe gehabt.
Ja, den hatte ich auf jeden Fall und ich muss ganz ehrlich sagen, den habe ich dadurch, dass ich in diesem Sommer, also nicht in diesem, sondern in jedem Sommerquartal bisher, habe ich im Greifer-Club eine andere Routine intern. Und durch deinen Podcast bin ich drauf gekommen, warum weite ich das eigentlich nicht aus?
Du hast es intern gemacht und jetzt hast du es sozusagen extern genau. mitgenommen. Wie cool.
Ich ändere für mich die Routine im Sommerquartal komplett. Ich mache das mit meinen Kunden so. Und jetzt kam ich drauf, dadurch, dass ich ja auch die kostenlose Community habe, da auch so ein paar Sommerthemen reinzubringen und durch dich eben, jetzt fehlt ja nur noch ein Schritt. Ist doch total einfach. Ja, so.
Das finde ich super. Das finde ich so toll, wenn man dann von anderen mitkriegt, dass so die eigene Arbeit auch Reaktionen auslöst, dass eben dann eben auch so ein kreativer Prozess in Gang gesetzt wird, dass Leute sich auch ein neues Cover bauen oder irgendwie eine Summer-Vibe dann in ihren Podcast in den Wochen reinbringen, finde ich sehr schön. So, wir beide sind verabredet, um über zwei große Themen zu reden. Wir reden über mein Business und wir reden über dein Business. Und jetzt fangen wir mal mit einer, ich finde die Frage immer sehr spannend und die passt bei dir sehr gut. Was magst du lieber? Interviews geben als Expertin und als Gast? Oder magst du lieber Interviews führen als Interviewerin, als Fragenstellerin, als Host? Was magst du lieber oder was fällt dir leichter?
Tja, ich würde mittlerweile sagen, Interviews führen.
Oh. Aber du hast lange gebraucht, um die Frage zu beantworten und sagst mittlerweile. Also scheinbar hat sich da was verändert.
Ja. Ja, es hat sich komplett verändert und auch das pausaune ich ja überall raus, ja. Durch deinen Workshop damals und in dieses Tun kommt, das einfach machen. Ich habe eine Struktur, ich weiß jetzt, wie gehe ich das an. Ja, dieses jahrelange, was mich ja total gelangweilt hat, ich fand das so schrecklich, aber die Masse hat es halt gemacht. Ich fand die meisten Interviews einfach langweilig, Punkt. Und ich wollte aber gerne mit Menschen reden und ich bin schon immer an Menschen und Stories interessiert. Und dann habe ich aber gedacht, ja, wie mache ich denn das? Ich fühlte mich überhaupt nicht sicher. Ja, wie kann ich das machen? Was ist denn, wenn der andere jetzt was anderes sagt, als was ich fragen soll? Und wie gehe ich da weiter? Und was, so, mir fehlte einfach der rote Faden und so ein Gerüst, wo ich sage, okay, hier kann ich ganz souverän mich durch das Interview hangeln, auch mit meinem Gast, dass es wirklich ein lockeres Gespräch ist und nicht so Frage-Antwort. Und du denkst so.
Und was war das Ergebnis? Das Ergebnis war, du hast dann keine Interviews geführt oder das Ergebnis war, du hast unsichere Interviews geführt?
Ich habe irgendwann einfach aufgehört damit, ja. Ich habe vor einigen Jahren mal, also auch zu dem Zeig deiner Expertise gehen Interviews, ne? So als von diesem Aufhänger her habe ich das 2014, 2015, da habe ich gerade auf Online-Business umgestellt, habe ich damit angefangen. Und ich habe das geführt, aber irgendwas war so komisch. Und irgendwann habe ich damit aufgehört. Auch weil ich habe meine Struktur, meine Art gesehen, habe es bei vielen anderen gesehen. Ich fand das einfach stinkend langweilig und habe gesagt, nee, das will ich so nicht weitermachen. Ich kann das einfach nicht vertreten. Aber ich wusste es halt auch nicht anders. Ich wusste mir nicht zu helfen. Ja.
Aber das ist ja tatsächlich der Klassiker, dass, und da muss man ja auch sagen, woher solltest du es wissen? Also es gibt ja nicht so viele Interview-Leitfäden, wo man sagen kann, okay, so machst du ein Interview. Das ist ja tatsächlich eine Lücke, die ich irgendwie 2019 angefangen habe zu schließen, die übrigens immer noch besteht, was mich irgendwie wundert. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Was ist für dich die größte Herausforderung beim Interviewen? Gibt es da so einen Moment? Ist es die Recherche? Ist es so das Erfinden des roten Fadens? Wo siehst du da die größte Herausforderung für dich?
Es ist zu gucken, ob der rote Faden, ob es wirklich ein roter Faden ist, ja, ob nur ich das sehe oder ob auch der Zuhörer oder der Zuschauer das mitbekommt, das ist für mich ein Thema. Das weiß ich, da habe ich auch so das Gefühl, okay, ich habe es einfach mal gemacht, wir schwimmen mal und gucken, was passiert. Lass einfach los. Ja? Irgendwann kommt der Moment, wo du loslassen musst. Und für mich ist es nach wie vor immer noch der Punkt, und das, glaube ich, bringt die Praxis, ist, denke ich, so, wenn ich das Interview geführt habe, wann erlebe ich den Moment, wo ich spontan doch nochmal in die Tiefe gehen sollte? Also wo ist es vertiefen und nicht wegleiten? Mhm. Weil, weißt du, mein Thema ist, ich sehe große Zusammenhänge. Das ist Fluch und Segen. Ich sehe rote, also aufploppende Punkte und rote Fäden, wo andere noch nicht mal wussten, dass da Land ist. Das sehen viele als Stärke und das ist aber in solchen Momenten ein Problem, weil ich dann auch vom Thema ablenken können und vielleicht die anderen gar nicht mehr folgen können. Ja, so. Und auch so etwas, wo mache ich einen Stopp und gehe zur nächsten Frage über? Weil das sonst vielleicht auch zu lange dauert. Ich bin dann interessiert, aber ich muss ja auch nur die anderen im Blick haben. Ja, wir können die 5 Stunden reden. Also ich weiß, es gibt Leute, die machen das, so 3 Stunden Interviews. So.
Ist schwierig, ja.
Ist schwierig dann, dass es jemand noch hört oder so sich anschaut. Also das würde ich sagen, das ist immer noch eine Herausforderung. Ja.
Für mich ist die größte Herausforderung nach all den Jahren, ich mache das seit über 30 Jahren, ist das leere Blatt Papier vor mir zu haben. Also zu wissen, Anke ist bei mir zu Gast, dann sitze ich da, dann recherchiere ich, dann mache ich mir Gedanken und dann habe ich dieses leere Blatt Papier und für mich ist immer so die wichtigste Frage, wie steige ich ein? Was ist so die erste Frage und was ist das erste Thema, über das ich rede? Weil ich finde, dass am Anfang, da wird so die Weiche gestellt für einen guten Interview-Flow.
Okay.
Und wenn mir das nicht gelingt, wenn ich damit nicht happy oder sicher bin, dann finde ich das ganz schwierig. Das hast du nicht. Das heißt, du kommst gut ins Gespräch rein.
Also ich würde sagen, da sehe ich vielleicht noch nicht mal das Land, was du schon bewerten kannst. Ja. Also ich weiß von dir, steig mit einer Knallerfrage ein. Und dann habe ich erstmal so meinen roten Faden, habe das so aufgebaut. Ich weiß so ungefähr, was für Themen könnten passen. Und dann suche ich mir meistens etwas aus, wo ich sage, das ist erstmal ein Überraschungseffekt.
Schön. Finde ich super. Also finde ich,
das perfekt ist, sei mal dahingestellt. Aber meistens führt es so, oh, damit habe ich nicht gerechnet. Und das ist für mich ein Erfolg. Ja, das wollte ich
haben. Das ist gut. Das ist tatsächlich ein Erfolg. Und perfekt gibt es ja sowieso nicht. Also es gibt nicht das perfekte Interview. Es gibt nicht das richtige Interview. Ich meine, am Ende sind 2 Menschen, die sich miteinander unterhalten. Und da passiert was sehr Dynamisches und im besten Fall was Unterhaltsames, was Spannendes, was Sympathisches. Kannst du gut zuhören, deinen Gästen bei ihren Antworten gut zuhören?
Das ist eigentlich ein Thema, wo du sagst, es wäre mir so nicht aufgefallen. Ich kann gut zuhören. Was eine Herausforderung für mich ist, in dem ganzen Setup-Interview, ist, wenn ich, also zuhören, sehr präsent bei meinem Gegenüber zu sein, gleichzeitig Zeit und Struktur im Blick zu haben und die Technik im Blick zu haben. Das ist in der Tat eine Herausforderung. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist oft, wo ich dachte, oh, wenn du da jetzt mal so den Interviewgast hättest, aber dann hast du Support. Ich weiß, da kümmert sich jemand um die Technik, ich weiß, da macht jemand das andere. Darum muss ich mich nicht kümmern, ich kann nur hier sein. Das wäre für mich eine Idealvorstellung.
Ja, das ist natürlich großartig, das stimmt. Ich habe viele Jahre beim Fernsehen gearbeitet und da wird es ja genauso gemacht. Da gibt es ja viele Leute, die eben viele Jobs drumherum machen, Licht setzen, Kamera machen, Drohnen machen und so weiter. Und man fokussiert sich dann nur aufs Gespräch. Und trotzdem ist es schwierig, dem Gast zuzuhören. Ist auch etwas, was ich immer wieder von anderen mitbekomme, gerade wenn sie am Anfang sind. Mhm. Dass sie dann so beschäftigt mit ihrer nächsten Frage sind, dass sie nicht zuhören können und sozusagen nicht den Anschluss finden. Und das macht sie dann eben auch unsicher. Und das führt dann eben zu so einem Abgefrage, wo man als Zuhörer denkt, hä, der hat doch eben was ganz Tolles gesagt, warum fragst du da jetzt nicht nach? Mhm. Und man selber hat das irgendwie gar nicht gemerkt, weil man eben so konzentriert ist, um sich irgendwie auf die nächste Frage vorzubereiten. Ist aber normal. Also geht wirklich allen.
Aber Markus, weißt du, was mir da auch geholfen hat? Das ist ähnlich, wenn ich etwas grundsätzlich plane. Und ich spreche das einfach mal an, wenn man sowas vorbereitet, und ich glaube eben auch viele bereiten ihre Interviews mittlerweile mit KI vor und ich nehme dann einfach den Leitfaden und mache Copy-Paste und gehe es kurz vor dem Interview in diesen Leitfaden rein, dann habe ich es nicht verinnerlicht.
Ja.
Wenn ich meinen Plan verinnerlicht habe, und das ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe, die finde ich sehr spannend, ich habe mir Fragen überlegt, wo ich dann während des Verlaufs abhaken kann, ach, hat der Gast schon gesagt. Mhm. Ja, das merke ich immer mehr und ich, oh, das ist aber interessant. Super, okay, und jetzt kann ich da nochmal tiefer gehen, weil mich interessiert jetzt genau dieser Punkt. Und wenn ich das Interview verinnerlicht habe, dann kenne ich vielleicht nicht genau Wortlaut, aber der ist doch egal in dem Moment. Ich weiß aber, mit welcher Frage wollte ich auf was hinaus. Und das habe ich im Kopf. Und wenn ich diesen Ablauf da habe, dann wird das auch intuitiver. Ich klebe nicht so an dem, an den Notizen, so verkrampft.
Ganz schön, dass du das sagst, auch dieses sich so ein Interview zu eigen machen, also den Weg ganz genau zu kennen. Das ist tatsächlich, ich kann mal kurz die, man sieht uns ja auf YouTube und auf Spotify, deswegen kann ich jetzt mal kurz die Kamera mit reinnehmen. Das, was ich hier habe, ist tatsächlich meine Interviewvorbereitung. Mhm. Also das Ganze startet quasi mit so einer Übersicht. Und dann fange ich an, das Ganze handschriftlich zu schreiben. Und das hat tatsächlich den Grund oder den starken Vorteil, dass ich mir den Verlauf viel stärker merke, wenn das Ganze einmal durch meinen Stift und durch meine Hand gegangen ist. Dann habe ich das Interview mir zu eigen gemacht und kann jetzt sehr entspannt und ruhig, so als hätte ich mir den Weg, keine Ahnung, zum Hamburger Rathausmarkt vorher überlegt, kann ich den jetzt entlang fahren oder entlang schreiten oder sowas und muss mir keine Gedanken machen. Das schafft keine KI. Also mal abgesehen davon, dass die meisten viele Interviewfragen, die KI vorschlägt, auch nicht gut sind. Mhm. Aus Gründen, die Leute dann aber nicht beurteilen können, weil sie eben dieses Wissen darum nicht haben, passiert eben genau das, dass man noch distanzierter ist und eigentlich gar nicht mehr mitkriegt, was man da eigentlich macht. Gab es so einen Kipp-Moment bei dir? Gab es den Game-Changer, wo du gesagt hast, jetzt habe ich viel über das Interview verstanden oder das war so ein Augenöffner und jetzt traue ich mich. Gibt's das? Du hast vorhin den Workshop angesprochen, als wir mal zusammengearbeitet haben.
Also für mich gab es das einfach, als ich die Perspektive komplett verändert habe. Also ich habe meine Angst, mein Ego da rausgenommen und habe gedacht, ich bin hier nur ein Botschafter. Ja, und ich sorge dafür, dass der Gast und ich eine tolle Zeit haben, weil ich lade auch nur Leute ein, die mich interessieren, deren Story ich interessant finde und die für meine Zielgruppe, für meine Kunden, für meine Zuhörer interessant sind. Das heißt, es ist durchweg etwas Positives. Und wenn das schon mal gegeben ist, ja, mein Gott, was soll dann passieren? Ja, und vor allem, ich sitze ja nicht live irgendwo und ich kann alles rausschneiden, wenn irgendwas richtig komisch ist.
Ja, guter Punkt.
Ja, und als ich das mal, hier, Anke, es geht nicht um dich, nimm dich mal ein bisschen zurück, du kannst ein bisschen Angst haben, ist okay, lass die mal draußen und dann mach einfach mal. Ja, probier einfach mal. Das war's letztendlich. Da wird es jetzt noch lernen, ja, so.
Das mit der Risikobewertung finde ich auch gut, dass du sagst, naja, was kann denn wirklich passieren? Und wenn was passiert, dann kann ich es rausschneiden. Du hast so einen schönen Satz auf deiner Homepage. Da ging es auch ums Risiko. Ach, fällt mir natürlich jetzt in dem Moment nicht ein. Ich hatte den aufgeschrieben, aber der ist auf meinem iPad aufgeschrieben. Vielleicht erinnerst du dich selber. Da geht es darum, dass du sagst, wenn wir ins Risiko gehen, dann ist das...
Ich weiß gerade nicht, worauf du genau hinaus willst.
Ich mache jetzt die Seite auf. Ich meine, wir haben jetzt
auch. Auf, siehst du?
Und dann gucke ich mir das mal eben an. Greifwerk.com. Dann kann ich auch gleich mal den Leuten sagen, welche Seite das ist. Ich akzeptiere deine Cookies. Und dann ist es nämlich gleich hier vorne. Da. Wachstum beginnt da, wo die Karte endet. Und jetzt kommt's. Risiko ist kein Feind, sondern der Pfad zu deinem nächsten Level. Und das finde ich total schön. Risiko ist kein Feind. Viele Leute haben ja, scheuen ja das Risiko.
Ja.
Du scheust das nicht, ne?
Doch, natürlich. Es kommt immer darauf an, wie groß ist das Päckchen, ne? Also.
Das Gewinnpäckchen oder das Verlustpäckchen?
Na, wie groß ist das? Ist das Risiko gefühlt? Wie groß ist das Risiko wirklich? Und ich setze mich halt damit auseinander. Ich lasse das nicht nur eine Kopfgeburt sein.
Mhm. Das heißt, du machst ist eine Risikobewertung, ja?
Ja.
Okay.
So. Ich bin vielleicht, wie können wir das sagen? Ich bin schon vom Leben anders vorbereitet, was Risiken betrifft und was Krisen betrifft. Das heißt, das klingt ein bisschen komisch, aber ich habe da eine gewisse Routine. Und dachte, oh, guck mal, schön, ne? Hatten wir schon mal.
Das klingt jetzt lustig, ist es aber eigentlich gar nicht.
Nee, ist es eigentlich gar nicht. Also ich bin sehr ich bin schon als Kind in ganz, mit ganz viel Risiko und mit einer ganz unschönen Situation groß geworden. Das heißt, das Thema Resilienz ist nicht etwas, was ich mal, weil es gerade Hype ist, auch vertrete bei Selbstständigen, sondern ich habe es zu meiner Expertise gemacht mit meinem ersten Beruf, weil ich verstehen wollte, warum habe ich das daraus geschafft? Warum schaffen viele Menschen das aus so risikoreichen Situationen heraus? Ja, so. Und dann bin ich dadurch unbewusst auch zu jemandem geworden, der gesagt hat, ja, okay, du hast das jetzt überstanden, du hast sowas überstanden, also mach dir doch jetzt nicht von so einem Pups irgendwie in eine Büchse, ja? So. Setz dich damit auseinander. Guck der Realität ins Auge. Weil alles andere ergibt keinen Sinn. Und deshalb ist es mir, glaube ich, ist es so normal für mich geworden, mir Risiken anzugucken, auch darüber zu sprechen, auch über unangenehme Themen zu reden, wo viele schon aufhören, darüber zu sprechen, da ist noch nichts passiert. Ja, viele denken über ihr Vorhaben nach und haben einen Moment, dass das könnte aber schief gehen und sofort passiert das. Und ich dachte, es war nur Papier, es ist noch nichts passiert. Du hast es nur auf Papier geschrieben.
Das ist die Kraft der Fantasie, ne? Die Kraft der Imagination, der Einbildung, je nachdem, wie man das irgendwie bezeichnen möchte. Und die ist natürlich total kraftvoll. Kann man sich aus deiner Erfahrung ans Risiko gewöhnen?
Ja, kann man. In dem Moment, ich sage, es ist eine Welle. Wenn ich permanent in einem Risikobereich bin, also permanent unter extremer Angst bin oder so, dann ist das nicht gut für unsere Psyche und da reagieren Mechanismen, das müssen wir gar nicht mehr darüber reden. Das ist nicht gut. Man braucht aber immer mal aus unserem Rückkommen. Nehmen wir mal ein Risiko, nehmen wir mal das Wort Challenge. Klingt ja jetzt erstmal weniger herausfordernd, aber letztendlich hat eine Challenge, ist ein Wettkampf, eine Herausforderung, die immer das Risiko hat zu scheitern. Egal was es ist, sportlich zum Beispiel oder ich mache eine Challenge, ich stelle mich hier dir in dem Interview, kann auch eine Challenge für mich sein. Ja, ich übernehme deinen Podcast, kann eine Challenge für mich sein. So, und wenn ich aufhöre zu glauben, dass Angst und Mut nicht, also dass nur eins existieren kann, ja, dann kann ich mich jedem Risiko stellen.
Das heißt, ich darf mutig sein und gleichzeitig darf ich aber auch ängstlich sein dabei.
Richtig, und nicht nur dürfen. Ich muss ja nur mutig sein, wenn ich ängstlich bin. Ich brauche keinen Mut, wenn ich keine Angst habe.
Das ist schön.
Ja, so. Das heißt, zu lernen, nicht, dass ich mich von der Angst lähmen lasse, sondern so, ja, okay, ich habe Angst. Benenne es, ich habe Angst.
Ich bin im Bereich Moderationstraining ja unterwegs, Interviewtraining, habe ja viele Menschen, die auch auf Bühnen stehen und die es aber nicht beruflich machen, sondern die irgendwann mehr oder weniger gezwungen werden, sich dahin zu stellen und da vielleicht gar nicht stehen möchten. Und das aber auch schon seit vielen Jahren machen und trotzdem haben die immer noch diese Sorge, es könnte was Furchtbares passieren, Blackout, was auch immer. Mhm. Und was mir in meiner Arbeit in all den Jahren auch immer geholfen hat, weil ich ja nun auch schon seit Jahrzehnten auf Bühnen stehe, ist einfach auch auf die Erfahrung zu schauen und einfach zu sagen, wie oft ist irgendetwas in den letzten 10, 15, 20 Jahren passiert und daraus auch dann Kraft zu schöpfen und zu sagen, es passiert nicht, dass man einen Blackout bekommt in der Regel. Das ist, die Wahrscheinlichkeit ist, keine Ahnung, 0,2%. Sollen wir jetzt alles von diesen 0,2% beeinflussen lassen und abhängig lassen, machen? Nee, das gibt gar keinen Sinn. Das wäre so, als würden wir irgendwie unser ganzes Leben darauf aufbauen, einen Lottogewinn zu haben. Den werden wir wahrscheinlich nicht haben, auch wenn es Lottogewinner gibt. Und das finde ich total wichtig, dass man sozusagen, das ist auch ein bisschen... Das ist so eine Risikoroutine, die man den dann eben auch hat. Wenn ich auf die Bühne gehe, weiß ich, das kann schief gehen, ich kann ausgebuht werden. Wurde ich sogar schon einmal, war eine scheiß Erfahrung, werde ich wahrscheinlich kein zweites Mal und ich habe es auch überlebt. Also auch das ist ja sozusagen ein wichtiger Punkt.
Da beschreibst du ja die Risikobewertung. Also ich nenne die Angst beim Namen, Angst vor einem Blackout. Und wenn das passiert, wie wahrscheinlich ist das? Und wenn das passiert, was mache ich dann? Ne? Ich würde dann noch einen Schritt weitergehen. So, und damit habe ich meinen Plan. Den habe ich verinnerlicht, wie das Interviewgespräch. Und dann kann ich losgehen. So.
Ist richtig. Und das, was so vermeintlich so sicher wirkt, ist es ja auch ganz häufig nicht. Wie viele Menschen glaubten, dass sie in einer sicheren Berufsanstellung sind, weil sie festangestellt in einem Unternehmen sind, und in dieser turbulenten Zeit ist es auf einmal fast sicherer, selbstständig zu sein und irgendwie gute, viele Kunden zu haben, weil man dann, wenn ein Kunde wegbricht, das besser ausgleichen kann, als wenn du quasi als Angestellter nur einen ganz großen Kunden hast.
Richtig.
Und der dir dann eben wegbricht.
Richtig.
Das ist noch ein anderes Thema, aber ich komme noch mal einmal zurück auf das Thema Interview. Und zwar wechsle ich auch hier mal die Perspektive. Wie ist denn das, wenn du zu Gast bist? Was ist denn so richtig nervig und blöd? Du bist zu Gast in einem Interview, wo du sagst, das kann's doch nicht sein.
Ja gut, über die stelle ich mal vor, brauchen wir nicht mal reden, ne? Ist klar.
Doch,
ne? Doch,
bitte.
Wir müssen nochmal drüber reden.
Bitte.
Okay, das lehrt mich jetzt auch wieder selbst. Markus sagt, wiederhole ständig das Selbstverständliche.
Es ist eben nicht selbstverständlich, wie ich auch bei der Recherche bei dir wieder feststellen musste. Magst du mal erzählen, was da passiert ist?
Also das war ja auch das, wo ich das erste Mal laut Halleluja gerufen habe in deinem Workshop damals. Wo ich fand es immer so schrecklich schon. Jetzt stell dich doch mal bitte vor, was machst du, ne? Schlafe ich schon ein und ich komme bei dir in den Workshop und das erste war, was wir ab heute nicht mehr tun. Ich denke so, ja, jetzt zeig mir, wie es anders geht. Und dann, aber, und das ist wirklich auch noch eine Herausforderung, jetzt weiß ich, wie ich das bei meinem Gast mache, und ich schicke auch per Lehrbuch dem Interviewer einen Vorschlag für eine Vorstellung von mir. Jetzt kann ich die Person ja aber nicht zwingen, das zu nutzen. Und dann kommt trotzdem, stell dich doch mal bitte vor. Da weiß ich noch nicht raus. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit auch Interviews geführt, die so begonnen haben. Und es ist so ein mini-traumatisches Ereignis. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich mich rausgewunden habe.
Ich habe zwei Interviews von dir gesehen, die genauso begonnen. Und es waren Video-Interviews. Und ich habe in deinem Gesicht gesehen, wie du diese ganze Mimik so eine Etage tiefer gefallen ist, wie so ein Fahrstuhl. Und ich dachte, ich weiß, was Anke jetzt denkt. Und ich weiß, dass sie das richtig blöd findet. Und dann hast du nämlich auch... hast du auch ganz interessant reagiert. Du hast es dich nämlich nicht vorgestellt, sondern hast einfach nur einen Claim gesagt, was ich total schlau fand. Am Ende ist es trotzdem nicht aufgegangen, weil die Gastgeberin das irgendwie da nicht mit weiterarbeiten konnte. Das ist jetzt kein Blaming der Gastgeberin. Wie gesagt, Interview muss man halt lernen. Ist halt ein Handwerk, und woher soll man es können und wissen, wenn man sich da noch nicht mit beschäftigt hat. Aber um mal darauf konkret zu antworten, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass man sich trotzdem selber gut vorbereitet und eben eine gute Selbstvorstellung hinlegt, wenn man dazu aufgefordert wird, auch wenn man das nicht so richtig gut findet, aber dann muss sie einfach auf den Punkt kommen. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, für die entscheide ich mich immer, wenn ich eingeladen bin in einem Vorgespräch, bitte ich nochmal ganz explizit darum, dass mich die Gastgeberin oder der Gastgeber vorstellt, weil ich es einfach nicht möchte, mich selber vorzustellen. Und das klappt zu 95%.
Sehr guter Tipp.
Und in den 5%, wo es nicht klappt, ziehe ich auch eine Fluppe und denke so, ist doch nicht dein Ernst. Ich habe das auch vor ein paar Jahren habe ich das auch nochmal gehabt.
Ich habe noch eine zweite Sache, möchtest du hören, was ich auch noch schrecklich finde?
Unbedingt, ja.
Und das hat was mit dem Zuhören zu tun, was du mich gefragt hast in einer anderen Position. Mhm. Ich sitze in dem Interview und hab das Gefühl, dass ich eigentlich gar nicht mehr weiß, warum bin ich hier. Also ich bin zu Gast und ich weiß nicht mehr, warum bin ich hier. Und auch, dass der Interviewer mehr redet, als ich auf die Frage antworten kann. Und ich hatte das in der Tat auch schon, wo ich das Gefühl, okay, haben wir hier gerade einen Wettbewerb? Worum geht's? Ich habe was gesagt und dann kam so, ja, aber ich habe und ich habe und ich habe und ich hatte, okay, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Also ich kam wirklich ans Schwitzen und ich bin dann, habe mich ganz doll zurückgenommen und habe gesagt, okay, jetzt höre ich dem Interviewer, der Interviewerin mal zu und guck mal, was er oder sie, man kennt den Begriff vielleicht auch aus dem Unter, ich habe Führung von der anderen Seite gemacht. Aber ich kam nicht mehr klar in dem Interview emotional, ja, so dieses, weil ich wurde was gefragt, ich konnte aber gar nicht antworten. Also es kam die Frage, gar keine Pause und dachte, okay, ja, ist interessant, wie du über die Frage denkst.
Und als Gast ist dann ja richtig schwierig, weil man ja auch höflich sein möchte, ne?
Absolut, absolut. Ich möchte höflich sein, ich möchte niemanden bloßstellen. Das ist eine absolute Dynamik, das meine ich auch, ne? Mir wurde richtig warm und dachte, oh Gott, wenn ich jetzt aber anfange zu schwitzen, wie sieht das aus? Ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Ja, so, das war wirklich, das ist eine Herausforderung, auch in vielen Sachen. So, wenn ich das merke, dass es unvorbereitet ist. Mhm.
Ich finde aber den Punkt, als Gast da auch nochmal drauf zu insistieren, dass man etwas sagen möchte, nochmal einen Punkt reinbringen möchte, finde ich super, aus verschiedenerlei Gründen. Und du hast es ja gerade gemacht. Ich war ja im Begriff, zu meiner nächsten Frage zu kommen, da hast du mich unterbrochen und hast gesagt, ich habe aber noch einen zweiten Punkt, magst du den hören? Du hast es sogar noch freundlich als Frage gestellt. Du hättest auch sagen können, lass mich noch mal einen zweiten Punkt bringen, der ist mir wichtig. Und dann kann man eben das auch machen. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man als Gast trotzdem so ein bisschen Möglichkeiten hat, eben auch auf den Verlauf des Interviews einzuwirken, ne? Wenn man sich selber vorbereitet hat. Wir haben eine gemeinsame These. Und die These heißt bei mir, auch wenn du eine Expertin oder ein Experte bist, bedeutet es nicht, du kannst tolle Interviews führen. Oder wenn du glaubst, du kannst gut reden, bedeutet es nicht, du kannst gute Interviews führen. Und bei dir heißt das, auch wenn du eine gute Expertin oder ein Experte bist, heißt das nicht, du kannst ein krasses Business leben und kannst total in die Sichtbarkeit gehen. Magst du mir mal erklären, was deine These beinhaltet, wie du darauf kommst, was deine Beobachtungen dazu sind?
Es war bei mir selber so und auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite, dass es passiert, so dieses, ich bin zu doof, Business zu machen. Jetzt habe ich so viele Jahre Erfahrung und trotzdem funktioniert das nicht. Jetzt setze ich all das um, was die da sagen mit Freebie und E-Mail-Funnel und Social Media und dit. Und trotzdem kommt mein Business nicht voran. So, und der Hintergrund ist, dass wenn wir als Experten anfangen, unsere Selbstständigkeit aufzubauen, unser Business aufzubauen, ein Unternehmen aufzubauen, haben wir kein Handwerk dafür. Weil wir haben ja unsere Fachlichkeit gelernt. Aber wir haben nicht gelernt, wie baue ich ein Business auf, wie führe ich ein Business. Das haben die meisten nicht gelernt. Das macht man ja so nebenbei, weil eigentlich will ich ja mit meiner Expertise Menschen glücklich machen oder was auch immer, ja, wer meine Kunden sind. Und da ist ein großer Gap. Zu verstehen, Experten zu sein, heißt nicht, Business zu führen.
Und erwarten das die Leute von sich selbst? Ja. Also setzen.
Sie erwarten das und ich glaube, ein ganz großer Teil liegt dieses, ich sage es jetzt mal gerade in dieser Solopreneur-Online-Business-Bubble, sehen Sie es zu dem, was Social Media draußen präsentiert? Also ja, ich sehe gerade die Tanzenden irgendwas und guck doch mal, wie einfach es ist und letzten Sommer war noch gar nichts und jetzt mache ich siebenstellig. Ja, also und so funktioniert das aber nicht, weil es ist eine Systematik. Es ist eine Systematik, der folge ich. Ja, und guck, wie baut sich etwas auf. Und jeder will dann skalieren und super und Freiheit haben. Ja, das kannst du auch. Und du kannst auch siebenstellig machen. Nur einer gewissen Logik musst du folgen. Und das wird da draußen nicht erzählt. Weil Instagram und so ist ja auch Marketing, ist ja ganz klar. Wer verkauft denn schon? Nee, also es ist schon ein bisschen Arbeit und du brauchst ein bisschen Strategie und wird auch mal schwierig sein. Verkauft sich ja nicht.
Ist das der Moment, wo die Leute zu dir kommen und wo sie vor dir sitzen oder im Gespräch sitzen und ihr gemeinsam auf das Business und die Erwartungen schaut, wo du dann an diesem Moment kommst und feststellst, das ist eigentlich ein Missverständnis, was hier vorliegt?
Ja. Ja, das ist häufig ein Moment, weil die meisten meiner Kunden sehr lange schon selbstständig sind und irgendwann auch das Gefühl haben, ich gebe es auf, ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende meiner Kräfte, klar, als Solopreneur auch, ja. Ich glaube, ich krieg's nicht hin. Und dann sage ich, du, es liegt nicht an dir. Es liegt daran, dass an dem System und dass dir niemand gezeigt hat, wie es funktioniert. Und mit System meine ich auch noch, wir sind da draußen knapp 4 Millionen Selbstständige, Solo-Selbstständige, wie du und ich. Aber Unternehmertum, und ich benutze bewusst dieses Wort, weil ich weiß jetzt, ne, viele draußen, oh, ich bin kein Unternehmer, ich bin keine Unternehmerin, ja, wird immer mit diesen riesen Unternehmen in Deutschland verbunden, mit den grauen Anzügen, die Herren, die da sitzen und Produktionshallen füllen. Und wir 4 Millionen Selbstständige sind auch nicht existent, wenn in den Medien, in der Politik jemand von Wirtschaft spricht. Existiert nicht.
Das stimmt.
Und das macht ja schon hier was.
Da waren jetzt viele Punkte drin. Lass mal über das Thema Unternehmertum sprechen und wo du gerade so scherzhaft gesagt hast, viele sagen, ich will kein Unternehmer sein oder irgendwie sowas. Mhm. Ich habe heute Morgen in der Vorbereitung auf unser Interview deine Homepage besucht. Dort gibt es eine Art Selbsttest. Ja. Der geht über 10 Minuten, glaube ich. Glaube ich, stand da. Ich hab ihn nicht gemacht, denn auf der ersten Seite hast du die Frage gestellt, du bist Selbstständiger. Also man konnte eine Antwort aussuchen. Du bist Selbstständiger und bist gerade dabei, ein Unternehmen aufzubauen. Und da bin ich ausgestiegen, weil ich gesagt habe, nee, ich bin nicht dabei, ein Unternehmen aufzubauen. Ich möchte auch gar kein Unternehmen aufbauen. Und ist das auch ein Missverständnis?
Ja, sofort ein Missverständnis. Und da merke ich, dass ich dann noch, das noch anders formulieren darf. Und das ist in der Tat eine Riesenherausforderung für mich. Das Missverständnis liegt darin, dass, was verbindest du mit dem Wort Unternehmen?
Mehr als meine Person.
Ja.
Also eine zusätzliche Person. Und ich habe mich vor Jahren dazu entschlossen, ich habe es ausprobiert, mit einer Person zusammenzuarbeiten und habe gesagt, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich möchte einfach als Freiberufler, als Selbstständiger solomäßig unterwegs sein. Das gibt mir die Freiheit.
So, und genau hier sind wir bei dem großen Missverständnis. Ich möchte auch nach Stand jetzt auf keinen Fall Angestellte haben, wo ich irgendwo hinfahren muss und so, sondern ich will das alles so haben, wie ich es habe und ich möchte flexibel sein und dank Technik ist das ja alles super, super einfach. Der Punkt ist, Markus, was wir da aufbauen von der Funktionslogik, wie soll ich das sagen? Wie das funktioniert, womit wir unser Geld verdienen. Das ist ein Konstrukt, was sich Business nennt, Unternehmen nennt. Und das funktioniert nach bestimmten Prinzipien. Ähnlich wie unser Körpersystem funktioniert. Ja, egal, was ich damit anstellen will, da sind bestimmte Logiken, die muss ich einfach akzeptieren, das ist so. Ja, so funktioniert das eben. Und genauso ist das mit einem Business. Egal, wie groß du es haben willst, egal, wie viele Mitarbeiter du haben willst, aber wenn zum Beispiel wir Marketing vergessen, weil wir keinen Bock drauf haben oder weil wir Angst haben, uns zu zeigen, dann können wir zwar sagen, ich will frei und flexibel sein und lass das weg, aber es bringt uns halt keine Kunden.
Und damit habe ich ja gar kein Problem. Ich liebe ja Marketing. Ja. Also ich mache das ja gerne. Das ist sozusagen gar nicht das Ding. Okay.
Nee, also, Buchhaltung ist das Nächste. Also verstehst du, da sind so Bausteine, wie sich das System zusammenstellt. Du könntest Buchhaltung nehmen, du kannst Vertrieb nehmen, du kannst Kundenservice nehmen. Das sind so auch so, es sind schon alte Begriffe, aber weißt du, das sind alles Sachen, die gehören ineinander. Und ich darf mir überlegen, wie will ich denn dieses Geschäftsmodell aufbauen, damit daraus ein funktionierendes Business wird, was dich in deiner Freiheit nicht einschränkt, sondern im Gegenteil genau dir diese Freiheit ermöglicht.
Okay, also ich darf deine Zielgruppe sein, ohne dass ich ein Unternehmen aufbauen möchte, das mehrere Mitarbeiter hat.
Exactly.
Das heißt, also um auch nochmal auf deine Zielgruppe sprechen zu kommen und wer sich angesprochen fühlen darf, so. Was sind das für Leute? Sind das Leute, die Mitarbeitende haben? Also können auch die, gehören die auch dazu? Sind das Solopreneure? Mit was für Leuten arbeitest du?
Also ich habe, sind wir schon wieder bei Begrifflichkeit. Meine Kunden sind, nennen wir sie Solo-Selbstständige, Solopreneure, Selbstständige, Menschen, die Geld verdienen mit ihrer Expertise, aber nicht permanent der Flaschenhals im eigenen Business sein wollen. Und ich habe auch Kunden, die haben ein kleines Team, aber die wollen nicht riesig wachsen. Die haben vielleicht 4, 5 Mitarbeiter. Ja, so. Weil ich auch Leute aus dem Handwerk habe. So. Und, aber es geht darum, ich möchte nicht dieses staubig alte Modell aufbauen, sondern ich möchte genau diese Freiheit haben, die ich mit so einem kleinen Business haben kann. So ein Sportboot, so ein wendiges Sportboot, wenn wir beim Sommer Edition bleiben. Ja, so. Das sind meine Kunden. Und sie sind lange unterwegs und sie wollen eben ein Business haben, das sie trägt, ohne dass sie in einem Hamsterrad skalieren müssen.
Und du machst sie im Grunde auch größer, also zum Beispiel nochmal mit dem Podcast-Titel, kleine Unternehmen gestalten die Welt von morgen. Also damit gibst du ihnen ja auch eine Relevanz und eine Größe, die, wie du gerade selbst gesagt hast, in den Medien heutzutage ja eigentlich gar nicht gegeben wird. Ne?
Ja, das ist mir total wichtig, weil Weißt du, ich komme ja aus der Persönlichkeitsentwicklung, aus der Pädagogik und habe dann irgendwann bin in die Organisationsentwicklung, so heißt das ja, in die Unternehmensentwicklung gegangen und ich kombiniere das für Solo-Selbstständige, weil da sind so viele Menschen, die haben großartige Ideen, die haben großartige Fähigkeiten, aber durch dieses Bild da draußen, ich bin zu klein, um etwas zu bewirken, ne? Mhm. Da kitzelt schon wieder mein Pädagogenherz. Das war damals schon so bei meinen Kunden. Nee, sag ich nein. auf gar keinen Fall. Brauchen wir einen Raum, wir brauchen einen Ort. Deswegen habe ich 2023 auch die Small Business Community gegründet, damit nicht nur Einzelne in ihrem Homeoffice sitzen und sagen, ja, ich kann das nicht, ich bin zu klein, wie soll ich das erreichen, wenn ich die Großen sehe, zu sehen, theoretisch sind wir 4 Millionen. 4 Millionen, das muss man sich mal, stell mal vor, 4 Millionen. Ja?
Ja, das ist eine ganze Menge.
4 Millionen, die sagen, ja, ich möchte eine Selbstständigkeit, aber nicht so, wie dieses alte Bild ist. Was da für eine Power hinter ist, ja? Und das finde ich wichtig.
Offensichtlich hat das Ganze ja viel wieder mit Vergleichen zu tun. Also, dass Leute sich vergleichen mit anderen und sagen, die anderen sind größer, die sind erfolgreicher, die machen 7, 8, irgendwas stellig, keine Ahnung. Ach, mehrfach. Also, die Steigerung von mach 7-stellig oder 6-stellig heißt ja, mach mehrfach 6-stellig. Das sind auch so Begriffe. Ernsthaft, da schwillt mir leider hier die Halsschlagader an. Ich finde es total ätzend. Ich habe gestern wieder einen Podcast gehört von einer Coach und Trainerin, whatever, mehrfach 6-stellig, wo ich dachte so, ist es eigentlich nötig, dass man das so sehr in seinem Podcast im Opening vor sich her trägt? Also ich persönlich finde nicht, aber anyway, da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Ich wollte drauf hinaus, über das Thema Sichtbarkeit zu sprechen und dass das ja sozusagen auch ein Thema ist, weil das ist ja auch eine Währung.
Ja.
Und da sind die einen wahnsinnig sichtbar und es sagt aber eigentlich gar nichts über deren Qualität aus, oder?
Auf jeden Fall. Also ich finde dieses Sichtbarsein, Sichtbarkeit haben, x Follower auf irgendeinem Kanal zu haben, sagt genauso wenig aus wie ich habe gerade 5 Millionen Umsatz gemacht. Das sind Kennzahlen, die sind, Entschuldigung, Erfolgsmesser, die sind einfach für mich, die beeindrucken mich null, gar nicht. Sondern sag mir, was erreichst du mit den Menschen, die dir folgen? Mit wem bist du wirklich in Verbindung, in Kontakt? Wie viele Leute kaufen von deinen Millionen Follower dein Angebot? Wie viele vertrauen dir? Oder nehmen wir diese Umsatzzahlen. Natürlich ist es wichtig, dass wir Umsatz machen. Ja, aber klar. Kannst du von diesen, ich sag jetzt mal 5 Millionen auch leben? Was bringt mir das, wenn ich 7 Millionen Kosten habe und 5 Millionen Umsatz? Ich sag's mal im Vergleich. Und das ist ja das, was wieder zum Systematik-Business führen, was viele noch nicht verstanden haben, noch nicht durchblicken. Es ist erstmal beeindruckend, weil leider unsere Welt zum großen Teil so funktioniert. Wer schreit, kriegt Aufmerksamkeit.
Ja, das ist leider ein bisschen frustrierend. Und es wirkt, ne? Auf der einen Seite durchschauen wir das und auf der anderen Seite wirkt es natürlich auch.
Mhm. Es wirkt, ja.
Du hast eine schöne Podcast-Folge rausgehauen, ich glaube, das war die letzte, wo du auch über Sichtbarkeit gesprochen hast. Und da hast du sehr schön gesagt, dass Sichtbarkeit kein Ziel ist, sondern das Ergebnis. Mhm. Das fand ich schlau. Also es geht gar nicht darum, dass ich meine Follower oder was auch immer auf LinkedIn steigere, sondern es geht darum, dass ich etwas Tolles mache und darauf die Resonanz bekomme. Geht's darum?
Ja, das sehe ich so. Ich sehe es so, ich habe mit dem, was ich tue, mit meinem Business, jeder von uns mit einem Business hat eine Mission, eine Aufgabe, etwas, warum ich das tue. Und wenn ich das nach draußen bringe, und da jemand ist, der das gut gebrauchen kann, dessen Leben vielleicht dadurch besser wird oder was auch immer, irgendetwas in seinem Leben verbessert sich. Also ich habe auch meine Mission hat auch eine Berechtigung da zu sein, sage ich jetzt mal. Ja? So, dann ist das doch mein Auftrag. Und wenn ich mich darauf fokussiere, wirklich wirksam zu sein, Qualität statt Quantität, Tiefe statt oberflächliches Geschreie, dann ist doch eine Folge dessen, wenn ich das überzeugend tue und konsequent tue, dass es andere Menschen gibt, die es interessant finden. Die das teilen, die dem folgen. Und das ist für mich, Sichtbarkeit ist für mich ebenso ein Ergebnis, ich komme nochmal drauf, wie Umsatz. Wenn ich mich permanent nur auf Umsatz konzentriere, ich habe auch in dieser Episode gesagt, wenn du nur Umsatz machen willst, egal mit was, mach aus, ist nicht deine Episode. Ja, weil dann verkauf irgendwas, ist wurscht. Ist aber auch kurzlebig. Aber wenn ich mit meinem Business auch einen gewissen Lifestyle haben möchte und ich will das langfristig haben, dann muss ich auch das langfristige Spiel spielen. Das bedeutet, ich vertraue darauf, dass ich gute Qualität liefere, dass ich präsent bin, dass ich professionell bin. Dann ist Umsatz eine ganz logische Folge. Wenn ich aber nur darauf gucke, wo kann ich Geld machen, wo kann ich sichtbar sein, dann verliere ich den Fokus auf das Wesentliche. Ich verliere mich in dem, was ich da tue. Es kommt gar nicht an, es entfaltet keine Wirkung.
Spannender Punkt. Ich bin ja gerade in der Vorbereitung auf eine Masterclass, Podcast-Interview und will die jetzt auch mal so von der Business-Seite, von der Launch-Seite her ganz ordentlich und strukturiert gestalten. Und da ist es mir auch passiert, dass ich zu dem Punkt gekommen bin, dass ich eigentlich im Moment viel zu stark mit meinem Marketing beschäftigt bin und gar nicht mehr so sehr über die Inhalte nachdenke. Mhm. Das habe ich jetzt korrigiert, habe gestern mich sozusagen eine Notbremse gezogen und habe mich wieder voll auf die Inhalte konzentriert, was mir einfach gut getan hat. Und das war auch ein wichtiges Erkenntnis. Das ist genau das, was du beschreibst. Es geht nicht um die Zahlen, sondern es geht eigentlich um das, was wir wirklich machen wollen und was wir wirklich können.
Ja, und dazu müssen wir uns eben, also jeder kann seine Millionen verdienen. Ich finde, Geld ist total wichtig. Ich finde es total naiv zu sagen, dass Geld nicht wichtig ist. Ja, weil Geld ist nur unser Tauschmittel in dieser Welt. Und uns immer wieder klar zu machen, ein Business ist kein Sprint zu irgendeiner Million oder zu einer Umsatzzahl, sondern das ist eine Entwicklung in Etappen. Und dazu muss ich eben auch immer wieder mich norden, ja, so mich runterholen zu sagen, worum geht's, was ist jetzt gerade eigentlich wichtig? Das finde ich total wichtig, um auch, nehmen wir Stichwort Sichtbarkeit, zu gucken, was braucht es denn gerade im nächsten Schritt wirklich? Was ist auch realistisch, um mich da nicht zu überfordern oder zu verlieren in den vielen Möglichkeiten? Weil das macht uns ja irre, gerade als Solopreneur. Ja, meine Teams, Marketing, Vertrieb haben alle immer Urlaub. Ja?
Fokussierung ist ein ganz wichtiger Stichwort. Und du hast mir neulich ein Geschenk gemacht. Und dieses Geschenk fand ich super, hat mich wahnsinnig gefreut. Ich zeige es auch gleich und wir sprechen drüber. Und dieses Geschenk hilft mir aber auch tatsächlich, mich zu fokussieren. Und das ist jetzt kein Werbegequatsche oder sowas, auch wenn sich das so anhört. Ich war selber von der Wirkung überrascht. Also, ich zeig's mal, ich schreibe mal die Kamera um. Das ist der Greifwerkplaner. Ganz kurz vielleicht, kannst du einmal kurz was zum Greifwerk sagen? Was ist Greifwerk?
Das Greifwerk, das ist meine Marke. Meine Marke Greifwerk, die ist ja im, also ich musste ja in einer Not umfirmieren sozusagen, weil.
Okay, die Kurzversion.
Ja, die Kurzversion. Ich musste umfirmieren. Werk steht für mich einfach, ich gestalte, was mir wichtig ist. Also meine Kunden gestalten, was wichtig ist. Und Greifen hat für mich etwas mit greifbar machen zu tun. Und der Greif ist ein Fabelwesen aus dem Osterum, meiner Heimat. Und da hat Eigenschaften, die wir gebrauchen können als Unternehmen.
So, und dazu gibt es den Greifwerkplaner. Exactly. Der ist, der gilt für ein Quartal, also für 3 Monate. Mhm. Ich mache den mal auf, so sieht der heutige Tag aus. Es ist also quasi wie so ein Mittelding zwischen Kalender und Tagebuch, wo es viele Möglichkeiten gibt, Dinge einzutragen. Also man muss es sozusagen alles selbst gestalten. Und ich liebe den. Vielleicht kannst du, weil du es natürlich professioneller sagen kannst, vielleicht kannst du 2, 3 Worte mal dazu sagen, wofür ist der gut, wobei hilft er mir, und ich erzähle dann, wo er mir geholfen hat.
Also der Greifwerkplan, den habe ich ursprünglich, oder das System, so wie das angefangen hat, habe ich das für mich entwickelt. Weil in der ganzen digitalen Welt haben wir oft ein Thema, dass man sich schnell verzettelt zwischen den ganzen Tools, und dann verlieren wir den Fokus, wir vergessen die Ziele, wir vergessen, was war jetzt eigentlich wichtig, um mit dem Business zu wachsen. So, das heißt, ich habe gedacht, ich brauche an dieser Stelle, obwohl ich mein Online-Business liebe, etwas auf Papier. Weil du hast es vorhin schon gesagt, Papier hilft, Dinge zu verarbeiten. Es macht etwas mit unserem Gehirn, einfach, was durch das Digitale verloren geht. Und die meisten Planer waren mir zu sehr auf Reflexion, auf glücklich sein. Alles wichtig, Bullet Journal, alles toll. Aber ich brauchte eben etwas, was wichtig ist für mich, wenn ich mein Business führe. Das heißt, Reduktion auf das Wesentliche. Immer wieder, was bringt mich jetzt voran? Und da Strukturfreiheit bringt, habe ich dieses System entwickelt und jetzt, glaube ich, in der 4. oder 5. Version, weil Kunden irgendwann geschrien haben, ich will das auch, was du kannst. Und da dachte ich, ja gut, dann gucken wir mal.
Ich finde den wirklich ganz toll, und er hilft mir tatsächlich, jeden Tag besser und fokussierter zu arbeiten, weil ich mir Notizen mache, was ist heute für mein Business wichtig, um was geht es. Und dann aber auch ganz konkrete Umsetzungsaufgaben sind da drin, da sind also auch To-Dos drin, da sind Termine drin, die mir wichtig sind. Und ich habe mit einem Blick, weiß ich sofort, was ist hier los. Am Anfang habe ich gedacht, naja, sind aber, also wenn man sich jetzt mal so eine Seite anguckt, ich zeige das nochmal, ist jetzt nicht so richtig wahnsinnig viel Platz. Und dann habe ich aber festgestellt, der Platz reicht genau für die Aufgaben aus, die ich am Tag schaffe. Weil ich nämlich so ein Kandidat bin, der, wenn der so eine To-Do-Liste hat, dann geht mindestens 2/3 der To-Do-Liste gleich morgen in den nächsten Tag mit über, weil ich es überhaupt nicht schaffe. Und also auch die Reduzierung über den Platz oder sowas hat mir echt geholfen. Fand ich super. Ich habe ja so ein bisschen meinen Struggle mit Social Media, glaubt man nicht, aber tatsächlich muss ich mich immer sehr konzentrieren oder nicht zwingen, aber disziplinieren, das ordentlich zu machen. Und da habe ich gedacht, cool, dann kann ich den eigentlich auch dafür nutzen, dass ich mein Social Media plane, also so ein bisschen wie so einen Redaktionsplan mache und wusste dann nicht genau, wo soll ich es denn hinschreiben. Ich schreibe nochmal um und habe es dann immer so handschriftlich hier hingeschrieben, habe ich dann so Insta geschrieben, LinkedIn geschrieben und so weiter. Und das fand ich dann irgendwann zu, weiß ich nicht, es hat mir zu lange gedauert. Und dann bin ich auf eine lustige Idee gekommen. Und zwar habe ich einen kleinen Stempel gemacht mit so einem mit so einem Stempelkissen da drin. Und wir können das jetzt einmal, ich zeige das einmal. Das setze ich dann hier an. Und ich finde es einfach auch diese Tätigkeit zu stempeln, finde ich einfach so cool. Und jetzt habe ich dort Insta, Facebook und LinkedIn. Und dahinter kann ich dann immer sozusagen jeden Tag schreiben, was ich an dem Tag posten möchte.
Mega.
Ist das nicht lustig?
Ich finde das total geil, weil das war genauso mein Gedanke. Dann kann man das noch individuell auf sich anpacken, was man noch so braucht. Ich finde das so mega. Ich habe das ja noch nie gesehen. Du hast es nur erzählt, aber jetzt habe ich es erst einmal gesehen. Ich finde das richtig gut.
Ist cool, oder?
Ja, und du beschreibst einfach auch so schön. Weißt du, ich glaube, unsere Währung auch nach dem, oder durch KI wird ja auch auf Social Media alles immer lauter, immer schneller, ist halt einfach Aufmerksamkeit und Papier still. Ja, einige mal, seit Jahren gibt es Leute, die sagen, gibt es das nicht auch digital? Nein. Da bin ich konsequent. Nein, wird es nicht geben.
Ah, das ist interessant. Da habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, wenn man natürlich auch mit dem Stift digital schreiben kann. Macht sicherlich nochmal einen Unterschied, ist aber so ein Mittelding. Aber da sagst du, wird's.
Bin ich noch nicht.
Ich frage mal in 2-3 Jahren.
Ja, frag mal.
Ist ja alles im Prozess. Und
Ja, genau.
So, aber was ich sagen möchte, wirklich tolles Workding. Kann man den kaufen?
Ja, na klar kann man den kaufen.
Also einfach so frei?
Einfach so frei, genau, richtig. Den kannst du kaufen, da gibt es eine Landingpage, dann kannst du da auf Button klicken und möchte ich haben, genau.
Gibst du mir einen Link, den packe ich in die Shownotes. Kann mir vorstellen, dass das für die ein oder andere wirklich toll ist. Es gibt dann auch auch mal so nebenbei gibt es noch so Jahresübersichten, gibt es Wochenreviews, Monatsreviews, gute Planung, weiterführende Tipps, gibt so QR-Codes und so weiter. Also es ist wirklich ein tolles Produkt, muss ich dir einfach sagen. Ganz, ganz schön und bereitet mir große Freude. Genauso wie dieses Interview, das nämlich jetzt an dieser Stelle zu Ende ist. Ich danke dir sehr, Anke.
Ich danke auch dir.
Ich sag's ja, Interviews zu führen macht so großen Spaß. Was wir alles dazu lernen können, wow, das ist wirklich großartig. Wenn du es auch lernen möchtest, dann nimmst du an meiner Masterclass teil. Es ist ein 8 Wochen Online-Programm. Infos und Warteliste setze ich dir selbstverständlich in die Shownotes. Und ich hoffe, dass das Gespräch zwischen Anke und mir dich inspiriert hat. Vielleicht probierst du das mit dem Kalender einmal selber aus. Ich kann ihn wirklich nur wärmstens empfehlen und er ist bei mir täglich im Einsatz. Nächste Woche hören wir uns wieder und dann werde ich sehr, sehr aufgeregt sein, das weiß ich jetzt schon. Wahrscheinlich werde ich die Nacht davor nicht schlafen können, denn dann können die Ersten meine Masterclass buchen. Für die Warteliste startet nämlich die Buchung schon am Donnerstag, den 21. August. Und das zum besten Preis. Hab eine schöne Woche und wir hören uns bald.
Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.